Ein herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute gehen wir einem Thema nach, das uns alle beschäftigt, aber oft im Verborgenen bleibt, und zwar das Thema Tod. Zweimal im Leben wechseln wir gewissermaßen die Welten, einmal bei der Geburt und einmal beim Tod, und dennoch ist der Tod so ein Tabuthema. Und wie wir mehr Sinn im Leben finden können, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, darüber sprechen wir gleich, also bleibt dran. Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Mein Name ist Heidi Marie Weng und ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Sinnerforscherin. Und in diesem Podcast sprechen wir über den Sinn des Lebens. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Die Zeit, sie läuft vorwärts und zwar unaufhörlich. Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, und von Beginn der Geburt an geht es eigentlich auf unser Ende hin, nämlich auf unseren Tod. Und wir wissen auch, dass wir sterben werden. Wir verdrängen es aber ganz oft, weil wir leben und weil viele Dinge im Leben so wichtig sind oder uns so wichtig erscheinen. Wenn wir es genauer betrachten, ist genau diese begrenzte Zeit, die wir haben, auch der Grund dafür, dass wir mehr Erfüllung und mehr Sinn finden können, eben weil es nicht immer machbar ist, sondern wir nur uns eine bestimmte Zeit hier befinden. Und du kannst dir mal die Frage stellen, wenn du wüsstest, dass du ewig lebst, wäre das Leben für dich dann noch lebenswert? Was wäre das Leben denn dann wert für dich? Also wenn es wirklich ewig so wäre, jetzt sagst du vielleicht, naja, ich möchte dann bitte immer jung und gesund bleiben, dann wäre das alles in Ordnung. Ja, also alles so eine Ansichtssache. Wenn du immer genügend Zeit für alles hättest, was für einen Wert hätte dein Leben dann? Der Tod ist allgegenwärtig und der tschechische Schriftsteller Milan Kundera, der hat es ganz treffend gesagt, nämlich, ich zitiere, bereits der Akt des Vergessens ist eine Form des Todes, die im Leben stets gegenwärtig ist. Mit den Erinnerungen verschwindet auch unsere Vergangenheit und stirbt gewissermaßen. Finde ich eine sehr interessante Sicht, und wir vergessen ja sehr viel, ne? Wir leben in den Tag hinein, haben Ziele, stecken uns Ziele, erreichen die, scheitern auch, wechseln die Richtung. Ganz viel vergessen wir auch wieder. Also das ist auch schon eine Form des Todes, könnte man sagen. Wieso dieses Thema? Das ist ein Thema, das sich immer wieder durch meinen Podcast zieht, die Beschäftigung mit dem Tod, weil eben der Tod erst unserem Leben Sinn gibt. Und genau da liegt auch die Faszination drin und quer durch alle Kulturen. Wir wissen nicht, wie es danach weitergeht. Und da gibt es viele Spekulationen und Erfahrungsberichte, angebliche Erfahrungsberichte. Und dennoch, wir wissen es nicht. Wir haben da auch innerlich nicht wirklich ein ganz sicheres Wissen, auf das wir zurückgreifen können. Natürlich ist da sehr viel Unsicherheit und auch Ängste. Und deswegen ist es ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Mir läuft das Thema immer wieder über den Weg und ich habe mich viel auch schon mit Menschen drüber unterhalten, entweder wenn da jemand gestorben ist, auch mit Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, mit Menschen, die gestorben sind und wieder zurückkamen, auch mit Leuten, die im Hospiz gearbeitet haben. Also ich kann sagen, seit meiner Kindheit beschäftigt und fasziniert mich dieses Thema schon. Und die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, das beschäftigt die Menschen auch schon immer, würde ich sagen. Und ist eben nicht nur eine philosophische und eine religiöse Frage, sondern beschäftigt wirklich jeden von uns. Wir wollen jetzt erstmal in die kulturelle Perspektive eintauchen und da näher den Tod auch als Tabu in der westlichen Gesellschaft betrachten. Und im Mittelalter war der Tod ein öffentliches Ereignis. Und da wurden die Sterbenden auch von der Gemeinschaft begleitet. Wir haben da so einen historischen Wandel. Also oft war das auch ein Spektakel, das auf dem Marktplatz dann stattgefunden hat, von allen auch begafft wurde. Also da wurden Menschen für Vergehen bestraft, die gegen die gesellschaftliche Ordnung oder die Obrigkeiten gingen. Und da war das sehr eng verknüpft mit Schauer, mit Grusel, mit Horror, mit Angst, also auch Ängste schüren. Und natürlich gab es früher eine viel höhere Sterblichkeitsrate und viel mehr Krankheiten. Das heißt, die Menschen sind oft auch früher gestorben, sind gar nicht so alt geworden. Da war das Thema viel präsenter, als es jetzt auch bei uns der Fall ist. Heute ist es eigentlich so, in der westlichen Gesellschaft wird der Tod so abgedrängt in die Krankenhäuser, in die Pflegeheime. Der findet in der Öffentlichkeit gar nicht so wirklich statt, sondern wirklich eher im Verborgenen. Das heißt, wir erleben den oft gar nicht bewusst mit und erwachsen auch nicht mit einem Verständnis wirklich für den Tod auf. Also es wird eher im Verborgenen gelassen und auch gar nicht so viel drüber gesprochen öffentlich. Wenn dann das Thema Tod im Raum steht, dann wissen wir auch oft gar nicht, wie sollen wir denn mit den Menschen eigentlich umgehen, die es betrifft. Wir lernen auch gar keinen Umgang damit. Wir sind dann sehr unsicher. Was soll ich denn sagen? Was soll ich schreiben? Soll ich überhaupt was sagen? Soll ich überhaupt was schreiben? Soll ich anrufen? Was soll ich tun? Gehe ich auf die Beerdigung? Gehe ich nicht? Also das ist gar nicht so klar. Was klar ist, glaub uns allen, der Tod gehört zum Leben dazu, genauso wie die Geburt. Wenn wir in andere Kulturen schauen, da wird das ganz anders gehandhabt. Also wenn wir zum Beispiel nach Mexiko schauen, da gibt es einen Feiertag, Dia de los Muertos, der Tag der Toten. Und da ist so der Anlass, die verstorbenen Seelen können nochmal ins Diesseits reisen, werden dort mit Kerzen, Blumen, Süßigkeiten, Tanzen in Empfang genommen. Natürlich von der Kirche aus gibt es bei uns auch solche Feiertage. Das ist aber immer alles sehr schwer und sehr getragen. Ja? In Mexiko wird da gefeiert und getanzt. Und in Religion ist der Tod sowohl mit Erlösung als auch mit Furcht verbunden. Also wenn es darum geht, komme ich in den Himmel oder komme ich in die Hölle? Also warum ist es gut, das Tabu zu brechen? Psychologische Studien zeigen tatsächlich, dass Menschen, die sich mit ihrer Sterblichkeit auseinandersetzen, oft ein erfüllteres Leben führen. Das heißt, der Tod kann als Motivator dafür dienen, dass wir die Endlichkeit akzeptieren und Momente intensiver erleben. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das kann natürlich Angst auslösen oder auch Unbehaglichkeit auslösen. Dennoch, wenn man auch verschiedene Umfragen anschaut und man fragt, was ist denn deine größte Angst? Dann ist der Tod da gar nicht immer an erster Stelle. Ja, je nachdem, welche Studie man betrachtet, natürlich gehört er schon so in die Top 10, Top 15, aber es gibt auch andere Ängste, die dann oft unmittelbarer sind. Also zum Beispiel die Angst vor Jobverlust, die Angst vor der Existenz, die Angst vor dem Versagen, vor dem Scheitern, vor dem sozialen Abstieg, also auch solche Sachen. Die Angst vor dem Tod an sich muss auch gar nicht so ausgeprägt sein. Manchmal ist mehr ausgeprägt die Art und Weise des Sterbens. Also habe ich dabei Schmerzen? Merke ich was? Ist das ein langes Leiden? Also Menschen sagen dann vielleicht, vom Tod an sich habe ich gar keine Angst, aber vor der Art und Weise, wie der Tod eintritt. Was sagt der griechische Philosoph Epikur zum Tod? Das finde ich ganz interessant. Epikur hat gelebt 341 bis 270 vor Christus und er war der Begründer des Epikureismus und er hat drei Argumente verfasst, die die Furcht vor dem Tod durchaus lindern können und auch zugänglich sind für Menschen, die jetzt nicht religiös gläubig sind. Und die möchte ich dir mal hier vorstellen. Und zwar das erste Argument ist, und ich zitiere, wir haben nichts zu fürchten, wenn wir tot sind, da die Seele sterblich ist und mit dem Körper verschwindet. Demnach haben wir dann auch kein Bewusstsein mehr. Das zweite Argument, wir haben nichts zu fürchten, wenn wir tot sind, da die Seele sterblich ist und sich im Tod auflöst. Wo der Tod ist, da bin ich nicht. Warum also etwas fürchten, was ich niemals wahrnehmen werde? Und das dritte Argument, da postuliert er, dass das Nichts, das wir nach dem Tod erfahren, jenem Nichts ähnelt, in dem wir vor unserer Geburt eingebettet waren. Also von den ersten beiden Argumenten, wie gesagt, er sagt, die Seele, die existiert nicht weiter, die ist sterblich und wir kriegen dann eh nichts mehr mit, also egal. Ja, diese Sichtweise kann man natürlich haben, also je nachdem, wie du das auch siehst, das ist sehr tröstlich. Und gerade dieses dritte Argument, vielleicht kannst du das für dich auch gut nachvollziehen, da wo wir nach dem Tod hingehen, da waren wir schon mal alle. Und ich habe jetzt die Zeit vor meiner Geburt nicht so als Horrorszenario im Kopf. Ich habe dazu gar nichts im Kopf. Also wir erinnern uns da einfach nicht. Wir kommen vielleicht aus dem Nichts. Und das mag eben tröstlich sein, weil da, wo wir schon mal waren, dahin kehren wir wieder zurück. Also finde ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken. Das hat was. Also eine Vorstellung vom guten Sterben sozusagen, das hat sich fortgebildet auch in den, bei den antikischen, griechischen und römischen Denkern wie Seneca, Epiktet, Marc Aurel, Vertreter der Stoa bzw. im Stoizismus. Die Stoiker haben nach einem Sinn im Universum gesucht und sie haben das Leben nur als kurzen Lichtschein betrachtet zwischen zwei Ewigkeiten der Dunkelheit. Also nehmen wir an, alles ist dunkel und dazwischen drin ist ein Lichtschein und das ist unser Leben. Und sie haben empfohlen, ein Leben zu führen, das sowohl durch Vernunft als auch durch soziale Verantwortung geprägt ist. Und für die Stoiker stand nicht im Vordergrund, den Tod zu fürchten, sondern vielmehr ihn zu akzeptieren, weil er eben unvermeidbar ist. Also er ist ein Teil des Lebens, ist unvermeidbar. Was bringt sich darüber aufzuregen? Akzeptieren wir es und versuchen wir ein gutes Leben zu führen. Später kamen dann eben die christlichen Ideen von Gott und dem Leben nach dem Tod und haben diese Überlegungen der heidnischen Philosophen dann in den Hintergrund gedrängt. Aber trotzdem, diese Idee vom guten Sterben, die hat sich so erhalten. Und soweit wir auch sind in unserer Gesellschaft und auch mit der Technologie und im Bewusstsein, in der Medizin, in der Philosophie, es gibt kein Mittel eben gegen die Wahrheit, dass wir alle sterben müssen. Liegt nicht in unserer Hand. Und es ist und bleibt eine zutiefst persönliche Erfahrung tatsächlich. Und selbst wenn geliebte Menschen uns begleiten, wenn wir sterben, die Schwelle an sich, die übertreten wir dann alleine. Was hat es denn jetzt mit sogenannten Nahtoderfahrungen auf sich? Ich bin mir sicher, du hast davon schon gehört und da bewegen wir uns so zwischen Wissenschaft und Mystik. Was sind eigentlich Nahtoderfahrungen? Die Abkürzung dafür ist NTE, also Nahtoderfahrung, oder auf Englisch NDE, Near Death Experience. Und Nahtoderfahrungen sind tiefgreifende persönliche Erlebnisse, die von Menschen berichtet werden, die sich in lebensbedrohlichen Situationen befunden haben, beziehungsweise die kurz einen Blick, ich sage mal, auf die andere Seite geworfen haben und wieder zurückgekehrt sind. Und die Nahtoderfahrung, die ist so ein besonderer Bewusstseinszustand. Es gibt typische Elemente, die in Berichten von Nahtoderfahrungen immer wieder auftauchen, und zwar global. Also jetzt nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sondern wirklich global. Und dadurch, dass wir inzwischen so vernetzt sind und über das Internet ganz viele Menschen auch einfach Sachen berichten, posten können, gibt es gerade so in den letzten Jahrzehnten ein immer umfassenderes Bild. Und da kann man jetzt davon halten, was man möchte. Dem gehen wir gleich so ein bisschen näher auf die Spur. Fakt ist, Menschen, die dem Tode sehr nahe waren, die berichten sehr, sehr oft davon, dass sie das Gefühl haben, den Körper zu verlassen, dass sie sich in einem absolut inneren Frieden und in einer Ruhe befinden, dass sie sich in einem Zustand des Staunens befinden, dass sie bedingungslose Liebe spüren und Akzeptanz, also das ist mit auch das Zentrale, was ganz viele berichten. Sie entsteigen im Körper und fühlen so eine überwältigende Liebe und Akzeptanz um sich herum, was sie vorher gar nicht so aus dem Leben jetzt kannten. Ein Gefühl des Schwebens über dem Körper auch, dass das Gefühl da ist, Zeit und Raum spielen gar keine Rolle mehr. Also nicht so wie bei uns, ups, jetzt ist 5 nach 7 oder so. Es spielt einfach keine Rolle. Alles ist irgendwie da und ist gleichzeitig. Teilweise können Rückkehrer, also die von einem todesähnlichen Zustand wieder zurückkehren, auch genau beschreiben, was passiert ist, während sie eigentlich gar kein Bewusstsein hatten. Also zum Beispiel, dass sie sich im OP befunden haben, dass sie gesehen haben, wie sie wiederbelebt wurden, dass sie am Unfallort waren und haben auch versucht, sich deutlich zu machen, aber wurden nicht gehört und nicht gesehen. Was auch oft berichtet wird, ist, dass ein Tunnel mit einem hellen Licht am Ende gesehen wird. Und was nicht immer, aber auch sehr oft berichtet wird, ist oder sind Begegnungen mit verstorbenen Angehörigen oder einer höheren Präsenz. Außerdem, was oft berichtet wird, ist, dass so eine Art Rückblick auf das Leben stattfindet, wie so in Filmsequenzen oder wo verschiedene Szenen nochmal eingeblendet werden. Und laut Statistik berichten etwa 10-20% der Menschen, die klinisch tot und wiederbelebt wurden, also die klinisch tot waren und wiederbelebt wurden, von solchen Erlebnissen. Und was man eben auch beobachten kann, ist, dass dieses Erlebnis so eindrücklich ist, dass viele Menschen dann etwas in ihrem Leben ändern oder manchmal ihr Leben komplett ändern. Also von Gewohnheiten ablassen, was ganz anderes beruflich machen, was ganz anderes privat machen, einen ganz neuen Sinn auch für sich erkennen. Also das scheint wohl ein Erlebnis zu sein, das ganz, ganz tief geht. Was sagt jetzt da die Wissenschaft dazu? Eine Nahtoderfahrung kann auftreten bei einem Herzstillstand, bei einem Koma, tatsächlich auch in Zuständen wie Meditation, wird auch mal wieder berichtet, kann auftreten in Existenzkrisen und in Depressionen. Und tatsächlich gibt es wirklich viele Forschungen dazu, auch in unterschiedlichen Ländern. Und die wissenschaftliche Erforschung ist dabei interdisziplinär. Das heißt, die wird in der Medizin, in der Psychologie, in der Neurologie und auch in der Theologie untersucht. Und einige Studien deuten darauf hin, ja, wissenschaftlich betrachtet, dass Nahtoderfahrungen mit physiologischen Prozessen wie Sauerstoffmangel im Gehirn zu tun haben, mit der Freisetzung von Endorphinen, mit bestimmten neuronalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Und Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass das Gehirn kurz nach dem Herzstillstand noch Aktivität aufweist, obwohl das Herz nicht mehr schlägt, was möglicherweise auch Nahtoderfahrungen erklären könnte. Also die Wissenschaft versucht da schon wirklich Erklärungen zu finden. Das ist aber ein sehr weites Feld und da gibt es unterschiedliche Meinungen und keine einheitliche Meinung. Also auch hier wird so ein bisschen Wissenschaft und der Glaube in etwas anderes vielleicht auch vermischt. Es gibt auch sehr bekannte Forscher, die sich mit Nahtoderlebnissen beschäftigt haben. Dr. Raymond Moody, der ist so ein Pionier der Nahtodforschung, schon in den 70er Jahren hat er diesen Begriff eben geprägt, Near-Death Experience. Wer auch sehr bekannt ist, ist der US-amerikanische Neurochirurg Dr. Eben Alexander. Und besonders interessant auch bei ihm, er ist eben Neurochirurg, das heißt, beschäftigt sich mit dem Gehirn und wühlt da drin rum und operiert da, kennt sich da gut aus und er selbst hatte im Jahr 2008 eine Nahtoderfahrung und war davor jemand, der gesagt hat, nee, kann nicht sein, ist nicht erklärbar und hat dann eben selber diese Erfahrung gemacht und hat sich darauf intensiv damit auch beschäftigt. Von ihm ist ein Buch erschienen, auf Deutsch heißt das Blick in die Ewigkeit. Einen weiteren bekannten Forscher gibt es in den Niederlanden, Dr. Pim van Lommel, und er ist Kardiologe, also eben wirklich viele Mediziner ja, dabei. Und der führte eine bedeutende Studie bei Herzpatienten durch, hatte auch Bücher oder ein Buch dazu veröffentlicht, endloses Bewusstsein, neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung. Und er hat damals wirklich seinen medizinischen Ruf aufs Spiel gesetzt und ist da auch viel angeeckt und nicht für voll genommen worden. Und tatsächlich heutzutage nimmt das Thema immer mehr Raum ein, weil man sich immer mehr mit Bewusstseinsforschung beschäftigt und mit Wahrnehmung und was denn da noch sein kann oder nicht. Wie gesagt, Forscher haben nachgewiesen, dass Patienten durchaus Dinge wahrgenommen haben, obwohl sie gar keine Hirnfunktion und gar keinen Herzschlag mehr hatten. Und gängige Hypothesen dazu, also zum Bewusstsein, sind da, dass das Bewusstsein, unsere Hirnfunktion entsteht und das wird dann dem entgegensprechen. Ja, was ist Bewusstsein eigentlich? Dazu könnte ich x Podcast-Folgen wahrscheinlich aufnehmen. Da gibt es keine einheitliche Meinung. Also so geflügelt heißt es, es gibt so viele Theorien zu Bewusstsein, wie es auch Bewusstseinforscher gibt. Also jeder Forscher hat irgendwie da eine andere Theorie. Es ist aber nicht wirklich nachweisbar. Es gibt so verschiedene Hypothesen zu Bewusstsein. Also einmal, Bewusstsein entsteht durch die Hirnfunktion. Das würde aber dann heißen, wenn mein Gehirn nicht mehr funktioniert, dürfte auch kein Bewusstsein mehr da sein. Ja, dann würde das eben nicht funktionieren, dass Patienten da noch was wahrgenommen haben. Eine andere Hypothese ist, Bewusstsein ist immer da und auch jenseits von Zeit und Raum, vielleicht so ähnlich wie eine iCloud, nichts geht verloren, könnte auch sein. Und um die Dinge abzurufen, die eben in einem vielleicht auch kollektiven Bewusstsein gespeichert sind, da brauchen wir eben einen Empfänger oder ein Gerät, einen Laptop, und das könnte unser Gehirn sein. Also unser Gehirn könnte sowas wie ein Empfänger sein für ein Bewusstsein, das kollektiv ist und das ständig sendet. Und dann könnte man eben auch sagen, naja, nach dem Tod, da geht ja dann auch nichts verloren. Die iCloud, die ist immer noch da. Und demnach wechseln wir nur unseren Zustand. Ja, der Laptop wird dann runtergefahren und wir wechseln in einen anderen Zustand rein, weil die iCloud immer noch da ist. Das heißt, das wäre dann auch ein Konzept von Seele in Anführungsstrichen, die immer mit allem anderen verbunden ist, in einer Art Cloud. Also vielleicht gibt es auch etwas, das unserem menschlichen Bewusstsein gar nicht zugänglich ist. Oder nach dem Tod ist alles schwarz, wäre auch möglich. Such dir was aus. Studien jedenfalls beschäftigen sich auch mit Nahtoderfahrungen in verschiedenen Kulturen. Da gibt es ähnliche Muster, die aber immer von der Kultur her immer noch anders gefärbt sind. Also auch so Nahtoderfahrungen bei indigenen Völkern, die sehen ein bisschen anders aus als jetzt bei uns in den westlichen Gesellschaften. Die neurowissenschaftliche Perspektive, was passiert denn im Gehirn beim Sterben? Sterben ist ein Prozess wie ein Programm. Und nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, da versiegt die Durchblutung im Gehirn, die Gehirnaktivität nimmt aber erstmal zu. Und interessant ist jetzt, bei einer Nahtoderfahrung, da entsteht örtlich und zeitlich ein Gefühl des Überallseins. Da habe ich vorhin schon gesagt, Zeit und Raum verlieren so die Bedeutung. Und man kann das eigentlich in dem Sinne nachweisen, weil man feststellen kann, dass im Moment des Todes, also wenn die Durchblutung sinkt, die Gehirnaktivität nochmal nach oben geht und da werden viele Nervenzellen gleichzeitig aktiviert. Also wir haben da eine erhöhte Aktivität im Gehirn, die man auch messen kann. Und das heißt, wenn die, also wenn man eigentlich denkt, das Gehirn funktioniert nicht mehr, dann kann man ein Ereignis nachweisen, wissenschaftlich, aber nur mit implantierten Elektroden, sowas wie eine Entladungswelle im Gehirn. Wird auch Brain Tsunami genannt, also Tsunami, die Welle, Brain Tsunami. Und nach ergreift die alle Bereiche, weil die Nervenzellen einen Kurzschluss haben. Und auch ganz interessant, zuvor finden noch Prozesse statt, die das Gehirn eigentlich am Sterben hindern wollen. Und das sind auch Prozesse darunter, die Halluzinationen hervorrufen können. Und dann kann man auch sagen, na klar, dann sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels. Könnte ja auch eine Halluzination sein. Oder ich sehe da den Opa Erich, wenn ich irgendwie darüber gehen will. Der erscheint mir dann, könnte auch eine Halluzination sein. Was ist jetzt da die Theorie dahinter? Diese finale Explosion, also dieser Brain Tsunami, der könnte tatsächlich Erinnerungen, Emotionen und Wahrnehmungen verstärken. Und wir haben sage und schreibe 86 Milliarden Nervenzellen, die sterben müssen. Und das geht nicht so. Also die sterben nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern da findet noch ganz viel statt. Und aus wissenschaftlicher Perspektive stirbt das Gehirn ungefähr 10 Minuten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Und trotzdem laufen dann auch im Körper noch Prozesse ab. Also es geht nicht so schnell. Es ist wirklich ein Prozess. Das heißt jetzt für außerkörperliche Erfahrungen, da ist ein Zusammenspiel verschiedener Gehirnbereiche zuständig. Und das Gehirn versucht ja immer alles zu fixen und Erklärungen zu finden. Das heißt, das Gehirn versucht auch da, das, was es wahrnimmt, irgendwie in Einklang zu bringen. Und kann man auch ganz gut nachweisen, also nicht erst, wenn man stirbt, sondern vielleicht kennst du so Videos auf TikTok oder so, wo jemand eine Attrappe ja hat als Hand und quasi die echte Hand ist in dem Rücken und hier ist die Attrappe und dann schlägt man immer wieder mit dem Hammer auf diese Handattrappe und das Gehirn denkt dann wirklich, das ist jetzt meine Hand und fängt dann an, mit der Hand zu zucken und auch Schmerz zu simulieren. Also wir können das Gehirn da schon noch austricksen. Also wir können uns durch bestimmte Aktivitäten auch in eine Art Trance versetzen, was ja in vielen Kulturen auch schon seit Jahrtausenden praktiziert wird, durch Tanz, Gesang, durch Meditation, auch durch Drogen natürlich. Und da wird ja auch mal wieder berichtet über ein, ich bin über den Dingen geschwebt, ich habe mich losgelöst gefühlt von allem, alles war eins und ich habe so diese unheimliche Liebe gespürt und alles gehört zusammen. Von daher könnte auch das Konzept der Seele als Loslösung vom Körper kommen. Wenn man es jetzt mal so wissenschaftlich betrachtet und nicht sagt, na, ich glaube wirklich, da gibt es eine andere Welt. Also such dir das so aus oder schau, was für dich da stimmig ist. Kritische Perspektiven, die sagen eben oder geben neurologische Erklärungen, die sagen, ja, ist ja klar, da gibt es einen Sauerstoffmangel, Endorphine und elektrische Entladungen im Gehirn. Und dann müssen wir eben subjektiv für uns entscheiden, okay, ist das wirklich ein Produkt des Gehirns oder gucken wir da eine andere Realität drüber? Wir können es nicht sagen. Wir können es wirklich nicht eindeutig nachweisen. Aber man könnte auch sagen, das sind psychologische Schutzmechanismen und das Gehirn erzeugt vielleicht auch Nahtoderfahrungen, um den Übergang vom Leben zum Tod weniger traumatisch zu gestalten. Wäre auch einleuchtend. Also unser Körper ist ja sehr schlau. Dann sagt der Mensch, ich will es der Heidi jetzt nicht so schwer machen. Ich gebe eine nette Halluzination und dann fällt dir das Ganze leichter. Und die Endorphine, die ja, tun uns da was Gutes, nämlich ich fühle mich dann friedlich und glückselig in Form eines biologischen Phänomens. Also du siehst schon, es gibt dazu viele Erkenntnisse. Die Natur und die Glaubhaftigkeit von Nahtoderfahrungen, die bleibt umstritten. Die, die es durchgemacht, sagen oft, es hat sich so real angefühlt, es hat sich realer angefühlt als alles andere. Und das ist dann einfach eine Perspektive. Kannst du jetzt glauben oder kannst du nicht glauben? Einige Forschende sehen da Hinweise auf ein Bewusstsein, das unabhängig vom physischen Gehirn existiert. Andere sagen dann, nee, es sind ganz klar neurobiologische Phänomene. Eine lebhafte Diskussion, keine einheitliche Erklärung. So, jetzt habe ich viel über Wissenschaft und Nahtoderfahrungen gesprochen. Für uns ist jetzt auch die Frage, wie kann uns denn der Glaube an ein Leben nach dem Tod Sinn geben? Einmal haben wir da psychologische Vorteile, nämlich, wie gesagt, Studien zeigen, dass der Glaube an ein Leben nach dem Tod die Angst vor dem Sterben reduziert. Und Menschen, die daran glauben, dass es ein Weiterleben gibt, die berichten häufiger von einem stärkeren Sinnempfinden und auch von Lebensfreude. Wenn wir uns philosophische Perspektiven anschauen, verweise ich mal auf Viktor Frankl. Der sagt, der Mensch findet Sinn auch im Leiden, wenn er es in den größeren Zusammenhang einordnen kann. Also wenn wir sehen, es ist nicht nur dieses Leben hier, sondern es gibt noch etwas Größeres, ein größerer Zusammenhang, ein größeres Mosaik, dann finden wir eher auch Sinn in Dingen, die in dem Moment schlimm für uns sind. Das heißt, das wäre dann positiv auch für unsere Resilienz, so ein Glaube. Wenn du mehr über Viktor Frankl erfahren möchtest, dann hör gern rein in meine Podcast-Folge Nummer 6, wo es um Viktor Frankl geht. Also der Glaube an Leben nach dem Tod kann helfen, dass wir das hier und jetzt als kostbar betrachten. Natürlich gibt es ja auch religiöse Perspektiven, der Buddhismus und auch andere Religionen, die glauben beispielsweise an die Reinkarnation, hast du auch schon gehört. Somit wäre der Tod nicht das Ende und auch das Leben nicht nur einmalig, sondern ein Übergang immer von einer Phase in die andere und auch die Möglichkeit, bestimmte Dinge, die schiefgelaufen sind, vielleicht besser zu machen, zu korrigieren, vielleicht nochmal zu durchleben, verschiedene Sachen zu durchleben und in ein neues Leben eben wieder einzutauchen. Wenn wir jetzt in die christliche Religion schauen, in diesem Glauben, Christus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, das heißt, er hat die körperliche Erfahrung überlebt. Und auch die Geschichten in der Bibel, die könnten da so Bilder sein, um diese andere Art der Realität, also anders als wir sie wahrnehmen, um das zu erklären. Wie uns jetzt der Glaube Kraft geben kann, in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, die Podcast-Folge 37, was du glaubst, bestimmt dein Leben. Wir schieben den Tod meist weg im Alltag, also der ist nicht existent, wir denken nicht drüber nach. Da würde es uns schon gut tun, uns wirklich mehr damit zu beschäftigen. Und wenn du bis jetzt zugehört hast, dann tust du das augenscheinlich, eben weil wir da ganz viel Positives rausziehen können. Und wenn wir uns damit beschäftigen, mit dem Tod, beschäftigen wir uns gleichzeitig auch damit, was macht mein Leben denn lebenswert? Was möchte ich denn noch erreichen? Was möchte ich schaffen? Denn das weiß man auch aus Studien, Angst vor dem Tod haben meist die Menschen, die gar nicht damit leben könnten, wenn sie jetzt sterben, weil sie das Gefühl dann hätten, ich habe so viel verpasst. Ich habe so vieles nicht getan, was ich eigentlich tun wollte. Also diejenigen, die mit dem Tod ihren Frieden machen können, die leben das Leben auch bewusster und erfüllter, als das eben Menschen tun, die sich nicht damit auseinandersetzen. Und was da auch nicht erklärt werden kann, ist, wir können uns dann auch in schwierigen Situationen gehalten fühlen, auch wenn sie schwierig sind. Aber das ist sowas wie ein größeres Vertrauen dann da. Das kann uns eben sehr viel Kraft geben, kann uns sehr viel Sicherheit geben, kann uns sehr viel Zuversicht geben. Zum Ende fasse ich noch mal ein bisschen zusammen. Also Nahtoderfahrungen, es gibt spannende Hinweise, aber eben keine endgültigen Beweise für ein Leben nach dem Tod. Die Tabuisierung des Todes in der westlichen Gesellschaft schränkt uns ein, tatsächlich. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse liefern spannende Erklärungen, aber lassen auch Raum für das Unbekannte. Und der Glaube an ein Leben nach dem Tod kann uns helfen, mit Ängsten umzugehen und unser Leben sinnerfüllter zu gestalten. Was ich eigentlich auch so ganz schön finde, ist, wir können das ja umarmen, das Unbekannte. Natürlich ist das schwierig, weil wir als Menschen eben so auf Sicherheit bedacht sind und dass wir möglichst alle Probleme lösen und dass wir immer ein tolles Leben führen. Aber genau dieser Raum für das Unbekannte und auch die Überraschungen, die da möglich sind und dass wir eben nicht wissen, wie es läuft, das gibt uns doch auch Gestaltungsfreiheit und fordert uns natürlich auch, dass wir eben überlegen, okay, wie möchte ich denn mit diesem Thema umgehen? Ja, möchte ich da nur an etwas glauben, weil es mir jemand anders gesagt hat? Oder folge ich da auch meinem Weg und erforsche mich selber und schaue, welche Art von Leben möchte ich denn führen? Ich möchte dir jetzt noch was mitgeben, und zwar, wie man es sehen kann, nämlich, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Und ich kenne eine Hebamme, die eben auch gesagt hat, naja, es ist wie bei der Geburt, nur andersrum. Also wenn du das Leben betrachtest, wir entwickeln uns von einem nichts oder was auch immer, welchem Raum, in dem wir da sind, entwickeln wir uns im Mutterleib, kommen auf die Welt, wachsen auf, führen unser Leben und dann geht es wieder rückwärts. Na, wir degenerieren, wir werden alt, wir werden gebrechlich und irgendwann legen wir unsere Hülle ab. Und wer weiß, vielleicht ist das Licht, das wir dann im Übergang des Sterbens sehen, dieser Tunnel, vielleicht ist das schon der nächste Geburtskanal, wo es uns rein katapultiert ins nächste Leben. Wir wissen es ja nicht. Also insofern, ja, wünsche ich dir, dass du vielleicht ein bisschen inspiriert bist und ein paar neue Gedanken auch zum Thema Tod jetzt hier bekommen hast und zu deinem Umgang damit. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du dieses Video likest, wenn du es auch weiterleitest, wenn es jemand vielleicht interessieren könnte. Und natürlich darfst du auch sehr gerne kommentieren, was deine Gedanken dazu sind. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann!